Unterwegs mit Gott finden wir das Leben. Ganz herzlichen Dank für dieses ermutigende und motivierende Lied. Schön, dass Sie gekommen sind zu diesem Thema, die Entscheidung deines Lebens. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie viele Entscheidungen Sie pro Tag treffen. Untersuchungen haben gezeigt, wir treffen ungefähr 20.000 Entscheidungen. Also Sie können davon ausgehen, bis zum jetzigen Augenblick haben Sie etwa 17.374 Entscheidungen getroffen und Sie werden, bis Sie ins Bett gehen, noch einige Entscheidungen mehr treffen. Dabei sind natürlich viele dieser Entscheidungen nicht besonders wichtig. Aber dann gibt es Entscheidungen, die sind schon sehr wichtig. Zum Beispiel, welchen Beruf will ich lernen? Das finde ich eine unglaublich wichtige Entscheidung, weil wir doch einen großen Teil unseres Lebens arbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Beruf, den Sie überhaupt nicht mögen, das wäre ja wirklich eine Katastrophe. Oder wo will ich wohnen? Auch das finde ich eine wichtige Entscheidung. Wollen Sie im wunderschönen Barndruck wohnen oder vielleicht in der Schweiz? Auch die ist schön. Ich finde das eine wichtige Entscheidung, wo will ich eigentlich wohnen? Und dann eine ganz wichtige Entscheidung, wen will ich heiraten? Ihr lieben jungen Leute. Also das ist jetzt wirklich eine ganz entscheidende Frage, weil ihr ja wahrscheinlich mit dieser Person ein Leben lang zusammen sein wollt. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie haben die falsche Entscheidung getroffen. Also so gibt es manche wichtige Entscheidungen. Ich möchte mit Ihnen heute aber über die allerwichtigste Entscheidung nachdenken. Das ist die Entscheidung für oder gegen Gott. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich möchte Ihnen natürlich helfen, eine positive Entscheidung für Gott zu treffen. Ich lese Ihnen dazu aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, zwei Sätze, und zwar den Satz 11 und den Satz 12. Da heißt es, er, Jesus, kam in diese Welt, doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder von Gott zu werden. Und ich sage Ihnen, diese beiden Sätze gehören mit zum Schönsten, was überhaupt in der Bibel steht. Das erste, Jesus wird Mensch. Ich werde Ihnen das heute ziemlich genau erklären, warum er das gemacht hat. Und das zweite, was ebenfalls eine wunderbare Sache ist, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, werden Gotteskinder. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Schöneres, als mit dem lebendigen Gott durchs Leben zu gehen. Aber dann steht in diesem Vers auch etwas ganz Schreckliches. Es wird nämlich von einer Gruppe geredet, die Jesus ablehnen, doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Und ich sage Ihnen, das beschäftigt mich immer wieder, hat mich auch heute Morgen oder heute Nachmittag beschäftigt. Wenn ich weiß, da hören Menschen das Evangelium, sie verstehen das, sie wissen eigentlich, sie müssten sich für Jesus entscheiden und sie entscheiden sich einfach nicht für ihn. Das kann mir schon auch mal fast eine schlaflose Nacht geben, dass ich denke, das finde ich einfach schrecklich. Ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, warum man sich für Jesus entscheiden soll und wie man das macht. Ich mache es mit einer PowerPoint-Präsentation. Und ich möchte den Kindern gleich sagen, sie ist so einfach, dass es auch Kinder verstehen können. Also nicht wegschalten, sondern hier versuchen zu bleiben, während ich hier rede. Die Bibel lehrt uns, dass es einen lebendigen Gott gibt. Nun wissen Sie wahrscheinlich, dass man von Gott kein Bild machen darf. Und darum wird er häufig dargestellt als Opla. Wird er häufig dargestellt... Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Dankeschön, Techniker. Er wird häufig dargestellt als ein Dreieck, das erinnert an die Dreieinigkeit, an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und das haben mich immer wieder Leute gefragt, bitte erklären Sie mir mal die Dreieinigkeit. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich muss kapitulieren. Ich kann Ihnen die Dreieinigkeit einfach nicht erklären. Ich weiß schon, die Erklärung, die man manchmal in der Sonntagsschule gibt, dass man sagt, das ist wie Wasser, also wie H2O, das kann wie Wasser sein, flüssig, es kann wie Gas sein, es kann gefroren sein und dann wird das jeweils so dargestellt und ich finde ja das Beispiel unglaublich rührend für die Kinder, aber es entspricht nicht dem dreieinigen Gott. Ganz ehrlich, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Ich habe das schon immer wieder gesagt und dann haben mir Mitarbeiter gesagt, also das darfst du einfach nicht sagen, das ist unsere Verantwortung. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, es ist auch meine Verantwortung. Es entspricht nicht dem Willen, nicht dem Wesen des lebendigen Gottes. Sie verunehren Gott damit. Tut mir wirklich leid. Aber wissen Sie, einen Gott, den ich nicht denken kann, das ist für mich kein Problem. Weil wenn ich Gott denken könnte, wäre ja mein Denken höher als Gott, dann wäre also mein Denken Gott und nicht Gott. Na, das war ein bisschen philosophisch, aber ich denke, Sie haben es verstanden. Also die Bibel sagt, es gibt einen lebendigen Gott und dann sagt die Bibel, gibt es nur zwei Wege, auf denen ein Mensch sein kann, nämlich auf der einen Seite den breiten Weg und auf der anderen Seite den schmalen Weg. Und jeder Mensch ist entweder auf dem breiten Weg oder er ist auf dem schmalen Weg. Also so die neutrale Zone, die wir Schweizer mögen, wir sind ja total neutral, die gibt es bei Gott nicht. Also sie sind entweder auf dem breiten Weg oder sie sind auf dem schmalen Weg. Dann sagt die Bibel noch etwas. Die Bibel sagt nämlich, durch den Sündenfall, ich habe das heute Morgen versucht zu erklären, durch den Sündenfall, weil die ersten Menschen sich bewusst gegen Gott entschieden haben, wird jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Also dafür können wir gar nichts, aber jeder Mensch wird zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Es spielt keine Rolle, ob wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder in einem atheistischen. Kinder, ich gehe mal davon aus, die Eltern von euch sind alle auf dem Weg mit Jesus. Also ihr seid in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber trotzdem, obwohl ihr in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen seid, seid ihr zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott geboren worden. Also jeder Mensch wird zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Dann sagt die Bibel noch etwas und das provoziert. Die Bibel sagt nämlich, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt. Und sie können alle vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Ich war das provoziert, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Wir sagen doch, es gibt doch riesen Unterschiede. Ich meine, es gibt doch Menschen, das sind richtig böse Leute. Denken Sie zum Beispiel an einen Kriegsverbrecher. Denken Sie an Hitler oder an Stalin oder an Lenin. Oder irgendjemand, der so große Verbrechen gemacht hat. Denken Sie mal an einen Vergewaltiger. Denken Sie mal an einen Kinderschänder. Und ich bin ganz sicher, auch im Barntrupp gibt es Menschen, die sind richtig böse. Das weiß man, das sind ganz schreckliche Menschen. Und dann gibt es Menschen, und interessanterweise ist, dass die meisten sich zu denen zählen, die sagen, natürlich habe ich Fehler. Kein Mensch ist perfekt, aber ich habe ja auch meine guten Seiten, also so ganz schlecht bin ich nicht. Und dann gibt es Menschen, die sind extrem gut. Erinnern Sie sich an Mutter Teresa? Kennen Sie sie? Die kleine Frau, die damals nach Kalkutta ging, in die Slums und sich um die Ärmsten der Armen gekümmert hat. Oder ich denke an eine Frau, die einen Schwerstbehinderten bei sich aufgenommen hat und sich einfach rührend um ihn gekümmert hat. Und ich bin genauso sicher, im Barntrupp gibt es Leute, die sind extrem gut. Die sind stadtbekannt. Und man weiß, jawohl, die tun so unendlich viel Gutes. Und trotzdem sagt die Bibel, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie können alle letztlich vor Gott nicht bestehen, weil sie gesündigt haben. Wie ist das zu verstehen? Sehen Sie, Gott ist so heilig, Gott ist so gerecht, dass wir bereits mit einer einzigen Sünde, die nicht vergeben ist, vor Gott nicht bestehen können. Oder anders ausgedrückt, der Himmel ist so sauber, wenn wir nur eine einzige Sünde hätten, die nicht vergeben ist, und wir kämen damit in den Himmel, dann würde der Himmel dadurch schmutzig gemacht werden. Ich zeige Ihnen das mal an einem netten Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich hätte hier eine Flasche mit hochkonzentriertem Gift. Da wäre eine Etikette darauf, ein Totenkopf, und darunter würde stehen, ein Tropfen, und Sie sind garantiert tot. Und jetzt stellen Sie einmal vor, ich gebe dem Franz einen Tropfen dieses Giftes. Was ist er? Nun, er ist tot. Jetzt stellen Sie sich vor, ich gebe Jakob einen Esslöffel von diesem Gift. Was ist er jetzt? Nun, jetzt ist er ungefähr 10.000 Mal so viel tot. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich gebe einem der Techniker einen halben Liter von diesem Gift. Jetzt ist er einfach ungefähr 1 Million Mal so viel tot. Also Todtöter am tötesten. Nein, Sie merken, es spielt keine Rolle, ob ich Franz einen Tropfen gebe, ob ich Jakob einen Esslöffel gebe oder dem Techniker einen halben Liter. Das Ergebnis ist immer genau gleich. Sie sind einfach tot. Und genau das ist das Problem der Sünde. Im Grunde genommen spielt es keine Rolle, ob Sie wenig gesündigt haben oder ob Sie viel gesündigt haben. Das Ergebnis ist immer genau gleich. Wir können vor dem lebendigen Gott einfach nicht bestehen. Und dann hat die Bibel recht, wenn sie sagt, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und können vor Gott nicht bestehen. Dann gibt es in unserem Leben eine Grenze, nämlich das Sterben und der Tod. Und wenn wir jetzt auf dem breiten Weg sind und wenn wir sterben, dann überqueren wir diese Grenze und wir landen in der ewigen Nacht, wir landen in der ewigen Verdammnis, wir landen, wie die Bibel sagt, in der Hölle. So, das war jetzt das Negative am heutigen Abend, aber jetzt kommt das Positive, nämlich das Evangelium. Evangelium bedeutet ja nichts anderes als gute Nachricht, und die gute Nachricht lautet, Gott liebt Sie. Gott hat Sehnsucht nach Ihnen. Jemand hat sogar mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Hatten Sie schon mal Liebeskummer? So die Teenies und Jugendliche, kennt ihr Liebeskummer? Oder wenn man Liebeskummer hat, hat man ja nur einen einzigen Wunsch. Man möchte immer mit diesem Menschen zusammen sein. Und so geht es dem lebendigen Gott. Er hat unglaublichen Liebeskummer nach jedem von Ihnen. Und er möchte mit Ihnen immer Gemeinschaft haben. Jetzt, in diesem Leben, durch Sterben hindurch, dann für die ganze Ewigkeit. Damit er das aber kann, obwohl wir gesündigt haben, musste er das größte Opfer bringen, das er überhaupt bringen konnte. Er musste nämlich Jesus auf diese Welt senden und Jesus Christus musste am Kreuz für unsere Sünden sterben. Nun gehe ich mal davon aus, dass die meisten von Ihnen wissen, dass das Sterben Jesu das Herzstück ist des Evangeliums. Irgendwie ist das Kreuz ganz wichtig, denn Sie können irgendwo in dieser Welt in eine Kirche gehen und an den allermeisten Orten sehen Sie ein Kreuz. Also das Kreuz scheint eine ganz wichtige Sache zu sein im christlichen Glauben. Aber nun kann ich etwas Eigenartiges feststellen, nämlich dass viele Menschen, auch christliche Leute, das Sterben Jesu nicht verstehen. Dass sie nicht wirklich begreifen, warum musste Jesus eigentlich sterben. Ich habe manchmal Schulungen mit Mitarbeitern und dann frage ich sie, bitte sagen Sie mir einmal, warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Und dann antworten manche und sagen, ja, er musste für unsere Sünden sterben. Dann sage ich, ja, die Antwort stimmt, aber es ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich habe sie gefragt, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Dann werden manche Leute ein bisschen persönlicher. Sie sagen, ja, er musste für meine Sünden sterben. Dann sage ich, ja, das ist richtig, aber es ist nicht die Beantwortung meiner Frage. Ich habe gefragt, warum musste Jesus sterben? Verstehen Sie, warum kann Gott uns nicht einfach so vergeben? Ich sage Ihnen ganz offen, wenn Gott zu mir kommen würde und wenn er sagen würde, Beat, ich muss dir mal sehr deutlich sagen, du bist ein ziemlich mühsamer Kerl. Aber wenn du dich demütigst und wenn du deine Sünden bekennst und Gott um Vergebung bittest, dann werde ich dir alle deine Sünden vergeben. Soll ich Ihnen sagen, ich wäre mehr als zufrieden, wenn Gott so handeln würde. Aber warum musste Jesus sterben, damit Gott uns vergeben kann? Das möchte ich Ihnen jetzt ganz sorgfältig erklären. Die Bibel lehrt uns, dass Gott unterschiedliche Charakter hat. Und ich nenne einmal zwei Charakterien. Das eine ist, Gott ist hundertprozentig gerecht und Gott ist hundertprozentig barmherzig. Und jetzt ist es so, wenn ich zum Beispiel Ihnen gegenüber schuldig werde, dann können Sie nicht gleichzeitig gerecht und barmherzig sein. Sie müssen immer entscheiden, entweder sind Sie gerecht, dann müssen Sie mich bestrafen, oder Sie sind barmherzig, dann müssen Sie mich nicht bestrafen. Sie können aber nicht beides gleichzeitig sein. Ah, Sie schauen mich ganz fragend an. Okay, ich zeige es Ihnen an einem Beispiel. Es ist nicht so passiert, aber es hätte so passieren können. Ich bin Opa und stellen Sie sich vor, als damals unser erster Enkel geboren wurde. Ich war so richtig stolz. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich wäre in mein Auto eingestiegen und hätte meinen Proper-Enkel und meine Tochter zum ersten Mal im Krankenhaus besucht. Ich wäre losgefahren. Und weil ich aufgeregt war, bin ich natürlich zu schnell unterwegs. Und jetzt prompt, ein Polizist steht da, der hält mich an, fragt nach meinen Papieren und dann sagt er, Herr Abri, Sie sind einfach zu schnell gefahren. Ich sage ihm, Herr Polizist, ja, das mag stimmen, aber schauen Sie mal, ich bin gerade Opa geworden. Und ich bin auf dem Fahrt zum Krankenhaus, ich besuche zum allerersten Mal meinen Enkel und darum bin ich ein bisschen aufgeregt und ich bin wirklich zu schnell gefahren. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde nie mehr zu schnell fahren. Ich verspreche es Ihnen wirklich. Könnten Sie nicht die Buße erlassen? Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, obwohl es ein Schweizer Polizist ist, er erlässt mir die Buße. Was ist er? Barmherzig. Was ist er nicht? Gerecht. Weil wenn er gerecht ist, müsste er mich bestrafen. Gäbe es eine Möglichkeit, dass der Polizist beides gleichzeitig sein kann? Ja, es gäbe eine Möglichkeit. Er könnte mir die Buße ausstellen, mir den Einzahlungsschein geben. Dann könnte er sagen, geben Sie mir das Knöllchen, so sagen Sie, das Knöllchen zurück. Ich zahle die Buße. Und jetzt ist er beides, er ist hundertprozentig gerecht, die Buße wird nämlich bezahlt und er ist hundertprozentig barmherzig, ich muss die Buße nicht bezahlen. Ah, sagen Sie, das ist weit hergeholt, aber ich sage Ihnen, ich habe das erlebt, als ich noch Pastor war in einer Kirche. Wir hatten einen Polizisten und eines Tages habe ich mein Auto an einem Ort parkiert, wo es verboten war. Ich komme wieder her, sehe diesen Einzahlungsschein, nehme ihn von der Scheibe weg und lese unser Polizist unterschrieben. Sie können sich vorstellen, ich war stinkesauer. Und als ich ihn am nächsten Sonntag gesehen habe, habe ich gesagt, du sag einmal, wie konntest du mir eine Buße erstellen? Bitte, du wusstest, das ist mein Auto und du weißt, Pastoren verdienen nicht so viel. Also wie konntest du mir eine Buße erstellen? Ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, war ein bisschen verlegen. Und dann frage ich ihn, könntest du die Buße nicht zurücknehmen? Dann antwortet er, nein, das geht nicht. Eine Buße, die ausgestellt ist, muss man bezahlen. Ich weiß auch nicht, warum, wegen den Zahlen oben, was weiß ich. Aber, sagt er, gib mir den Einzahlungsschein, ich zahle dir deine Buße. Jetzt war er hundertprozentig gerecht. Die Buße wurde bezahlt und er war hundertprozentig barmherzig. Ich musste die Buße nicht zahlen. Meine Freunde, das ist ein ganz, ganz schwacher Vergleich für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Darf ich es mal so formulieren? Jesus hat am Kreuz die Buße für mich und für uns bezahlt. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, liegt auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und weil Jesus Christus das gemacht hat, kann er uns die Sünden vergeben oder im Bild gesprochen, er ist zur Türe geworden. zur Türe zwischen dem breiten und dem schmalen Weg. Jesus hat einmal dieses Bildwort gebraucht. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Und schauen Sie, wenn jetzt ein Mensch auf dem breiten Weg ist und er möchte auf den schmalen Weg hinüberwechseln, dann muss er im Bild gesprochen durch diese Türe von Jesus Christus gehen. Und dieses durch die Türe hindurchgehen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder man sagt manchmal auch, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie die deutschen Bibel lesen, ich gebrauche immer wieder diesen Begriff, obwohl wir ihn nicht mögen. Aber das nennt die Bibel Bekehrung. Also Bekehrung ist nichts Unheimliches oder Mystisches, sondern Bekehrung ist nichts anderes als ich gehe einmal durch diese Türe hindurch auf den schmalen Weg. Und jetzt erkläre ich Ihnen, wie man sich bekehrt. Wenn ein Mensch sich bekehren will, dann muss er einmal als erstes erkennen, jawohl, ich habe gesündigt. Jawohl, ich bin auf dem breiten Weg. Und ich sage Ihnen, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Soll ich Ihnen noch eine Beobachtung sagen? Ich merke immer wieder, je älter wir werden, umso schwieriger wird es, dazu zu stehen. Und soll ich Ihnen sagen, das ist total verständlich. Wissen Sie, ein Kind oder ein Teenager, der kann noch relativ leicht sagen, jawohl, ich habe gesündigt, jawohl, ich bin auf dem breiten Weg, weil er ja schließlich noch ein langes Leben vor sich hat. Aber wenn ich 70 bin oder 80 oder 90 und jetzt muss ich zugeben, ich bin auf dem breiten Weg, dann muss ich ja zugeben, dass ich eigentlich mein Leben auf dem falschen Weg gelebt habe. Und das ist unglaublich schwierig. Das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen, die sich bekehren, und zwar auf der ganzen Welt, sich bekehren, bevor sie 20 Jahre alt sind. Ich möchte das den Kindern heute sagen und den Teenagern und Jugendlichen. Bitte entscheide dich heute für Jesus. Verschiebe es nicht hinaus. Es wird dir nie mehr so leicht fallen wie heute. Und den Älteren und Senioren möchte ich sagen, bitte entscheiden Sie sich auch für Jesus. Wissen Sie, bei dieser Entscheidung für Jesus geht es ja um die Ewigkeit, nicht nur um dieses Leben. Wenn es nur um dieses Leben ginge, würde ich auch sagen, ja, mit 70 oder 80 oder 90 müssen Sie nichts mehr tun, nichts Neues mehr tun. Aber es geht doch um die Ewigkeit und überlegen Sie einmal, wie kurz sind 90 Jahre im Blick auf die Ewigkeit. Ja, da lohnt es sich noch lange, sich für Jesus zu entscheiden. In einer solchen Veranstaltung kommt ein über 70-jähriger Mann in die Seelsorge. Dann sagt er, ich will mich heute bekehren. Ich habe ja gar nicht mehr viel Zeit dazu. Ich sage Ihnen, ich wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen, weil ich gedacht habe, ja, der hat es verstanden. Also wir müssen unsere Sünden einsehen. Das Zweite, wir müssen in einem Gebet zu Jesus kommen. Und da müssen wir zwei Dinge tun. Das Erste ist, wir müssen Jesus unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir müssen Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man in einem Gebet. Dass man ungefähr Folgendes betet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich komme zu dir. Ich bekenne dir meine Sünden. Und dann ist es manchmal gut, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich habe da gesündigt und da gesündigt und da gesündigt. Bitte vergib mir alle diese Sünden. Vergib mir die Sünden, die ich nicht mehr weiß, die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann beten sie weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören von jetzt an und für alle Ewigkeit. Verändere du mich so, wie du dich haben willst. Und in dem Moment, wo ich Amen sage, Amen ist nicht nur der Abschluss des Gebetes, sondern das heißt, so sei es. In dem Moment, wo ich Amen sage, schauen Sie jetzt bitte nach vorne. In dem Moment, wo ich Amen sage, gehe ich durch diese Türe hindurch. Und jetzt bin ich auf dem schmalen Weg. Jetzt bin ich ein Kind des lebendigen Gottes. Gott ist mein himmlischer Vater. Wenn ich jetzt sterbe, komme ich in den Himmel und das Wunderbare ist, von diesem Augenblick an weiß ich, dass ich in den Himmel komme. Das heißt also, man bekehrt sich von einem Augenblick auf den anderen. Noch einmal, Sie sind auf dem breiten Weg. Dann beten Sie so ein Startgebet mit Jesus. Sie sagen Amen und Sie sind auf dem schmalen Weg. Sie sind heute Abend auf dem breiten Weg vielleicht hierher gekommen. Und Sie werden sich vielleicht jetzt für Jesus Christus entscheiden und dann werden Sie auf dem schmalen Weg nach Hause gehen. Ja, das muss ich noch einmal wiederholen. Das haben einige nicht mitbekommen, weil sie nachgeschaut haben, was hier passiert ist. Bitte seien Sie bei mir. Niemand von Ihnen ist Multitask. Okay, also ich wiederhole es noch einmal. Sie sind heute auf dem breiten Weg gekommen. Sie haben vielleicht den Mut, heute sich für Jesus zu entscheiden und Sie gehen auf dem schmalen Weg nach Hause. Das ist eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Eigentlich eine gute Sache, aber jetzt kann man immer wieder beobachten, dass viele Menschen sich trotzdem nicht für Jesus entscheiden wollen. Es heißt auch in unserem Text, doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Und ich möchte Ihnen ein paar Gründe nennen, vielleicht helfe ich Ihnen damit, warum Menschen sich nicht bekehren. Das erste sind die Aktiven. Bei denen läuft immer etwas. Da ist immer Action und sie haben den Eindruck, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, dann nimmt mir Jesus bestimmt die letzte Freude weg, die ich gerade noch habe. Dann beginnt bestimmt die saure Gurkenzeit. Ich weiß nicht, woher die Leute diese Meinung haben. Naja, vielleicht, weil sie manchmal uns Christen beobachten und weil wir so 20 nach 8 Münder machen, statt dass wir wirklich dynamisch sind, vielleicht. Aber ganz sicher wissen sie es nicht aufgrund der Bibel. Ich kann Ihnen sagen, Jesus schenkt uns ein richtig erfülltes Leben. Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Ich habe das selber erlebt. Ich bin in einem wunderbaren Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben mir viel geboten. Ich war schon damals oft im Urlaub. Ich hatte keine Probleme in der Schule, keine Probleme in der Ausbildung, viele Freunde, hin und wieder eine Freundin. Ich hatte wirklich alles, was man sich wünschen kann. Aber irgendwie mit 14, 15, 16, 17 habe ich gemerkt, irgendetwas fehlt mir. Ich konnte nicht richtig sagen, was es war, aber irgendwie merkte ich, es fehlt mir etwas. Und dann habe ich mich für Jesus entschieden. Das ist vor bald 43 Jahren. Im Oktober sind es 43 Jahre. Ich bin 61. Ich kann also über ein langes Leben nachdenken. Und ich sage Ihnen, wenn ich noch einmal zurück könnte, ich würde es wieder genau gleich machen. Ich würde mich mit 18 oder vielleicht noch früher, wenn es möglich wäre, mich für Jesus entscheiden. Es hat sich wirklich gelohnt. Jetzt sagen Sie vielleicht, Beat, erklär doch einmal, was bedeutet ein erfülltes Leben zu führen? Soll ich Ihnen sagen, das ist gar nicht so einfach. Das ist ungefähr gleich schwierig, wie wenn ich einem Blindgeborenen erklären muss, was Farbe ist. Versuchen Sie das einmal. Oder versuchen Sie mal einem Menschen, der noch nie Liebe erlebt hat, zu erklären, was Liebe ist. Aber wenn der Blindgeborene geöffnete Augen bekommt, weiß er, wovon wir reden. Wenn ein Mensch, der noch nie Liebe erfahren hat, Liebe erfährt, weiß er sofort, wovon wir reden. Und so ist es mit Jesus. Ich kann es Ihnen vielleicht nicht erklären, was das genau bedeutet, aber wenn Sie heute den Mut haben, sich für Jesus zu entscheiden, werden Sie in den nächsten Tagen wissen, was das bedeutet, ein erfülltes Leben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie es vielleicht ein bisschen besser erklären können als ich. Aber probieren Sie es einmal. Sie müssen es einmal wagen, sonst reden Sie wie ein Blinder von der Farbe. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es die Ängstlichen und die sind mir sehr sympathisch. Das sind nämlich Leute, die meinen es sehr, sehr ernst und die sagen, ich weiß nicht, ob ich Jesus treu bleiben kann. Und weil ich das nicht weiß, mache ich es lieber gar nicht. Ich erinnere mich an eine ähnliche Veranstaltung im Wiener Großraum. Ich habe bei einem Ehepaar gewohnt. Die Frau, die war schon lange unterwegs mit Jesus, der Mann noch nicht, besuchte aber regelmäßig die Gemeinde und kam auch in die Veranstaltungen. Und wir hatten es sehr gut, das ist ja oft mit den Gastgebern. Wir hatten, vor allem der Mann und ich, die gleiche Wellenlänge und wir hatten es richtig gut. Kam der Sonntagmorgen, ich wollte gerade gehen. Dann verabschiedet er sich bei mir und sagt, ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass ich dann auch ein entschiedener, bekehrter Christ bin. Wir hatten es wirklich sehr gut und so habe ich ihm gesagt, sag einmal Stefan, was hindert dich, eine Entscheidung für Jesus zu treffen heute Morgen? Dann sagt er, weißt du, ich kenne mich. Ich bin ein Schlitzohr. Und ich bin einfach nicht sicher, ob ich Jesus treu sein kann. Und darum probiere ich es lieber gar nicht erst. Wissen Sie, wie froh ich war, dass ich ihm sagen konnte, du musst Jesus gar nichts versprechen. Deine Verantwortung heute Morgen ist, dass du dich für Jesus entscheidest. Du musst ihm nichts versprechen, kannst du schon gar nicht. Und wenn du willst, kannst du ihm das sogar sagen. Kannst sagen, Herr Jesus, ich will eigentlich mit dir durchs Leben gehen, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich dir treu bleibe. Du musst die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Nun, er war total überrascht. Ja, ist das wirklich möglich? Sage er, ganz sicher. Und dann war er bereit. Wir haben uns zurückgezogen. Er hat seine Sünden bekannt, hat Jesus ins Leben aufgenommen. Das ist 1993 passiert. Seither war ich mehrmals wieder in der Gegend, habe bei diesem Ehepaar gewohnt. Und soll ich Ihnen sagen, er ist eine richtige Säule im Glauben geworden. Ich möchte das allen Ängstlichen sagen, die die Entscheidung immer wieder hinausgezögert haben, weil sie denken, ich kann Jesus nicht treu sein. Überlassen Sie die Verantwortung Jesus. Sie müssen ihm nichts versprechen, kapitulieren Sie vor ihm, er wird sie durchtragen. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es einige Leute, die sagen, man kann sich doch nicht von einem Augenblick auf den anderen für Jesus entscheiden. Das ist vor allem ein Argument, das ich in der Schweiz finde und bei hiesigen Deutschen. Man wächst doch ins Christsein hinein. Ich bin ins Christsein hineingewachsen. Wächst man ins Christsein hinein? Ja, da ist schon ein bisschen Wahrheit. Doch, doch. Selbstverständlich wächst man ans Christsein heran. Und als Christ wächst man hoffentlich weiter. Da ist man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Man hat viel erfahren und kommt der Sache immer näher. Und irgendwann bekehrt man sich. Oder man bekommt ein gutes christliches Buch, man fängt an, die Bibel zu lesen, man betet, man macht die ersten Erfahrungen mit dem lebendigen Gott und man kommt der Sache immer näher und so wächst man ans Christsein heran. Und wenn man Christ ist, ja, dann wächst man hoffentlich weiter. Also man wächst ans Christsein heran, man wächst als Christ weiter, aber, und jetzt hören Sie gut zu, dazwischen muss eine Entscheidung getroffen werden und diese Entscheidung ist immer punktuell. Meine Frau und ich, wir waren einige Zeit miteinander befreundet und verlobt. Und in dieser Zeit sind wir selbstverständlich zueinander hingewachsen. Inzwischen sind wir seit 35 Jahren verheiratet und wir sind in den 35 Jahren auch zueinander hingewachsen. Also wir sind vor der Ehe zueinander hingewachsen, wir sind in der Ehe zueinander hingewachsen, aber dazwischen haben wir geheiratet. Und das war ein punktuelles Ereignis, ich kann Ihnen sogar das Datum sagen. Eine tolle Sache. Und wenn wir nicht geheiratet hätten, dann wären wir nicht verheiratet. Wenn wir nicht geheiratet hätten und ich sterbe, wäre meine Frau keine Witwe oder ich wäre kein Witwer. Also wir mussten heiraten. Und genauso ist das mit dieser Bekehrung. Es ist ein punktuelles Ereignis. Übrigens auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich mal bekehren. Und das ist für die gar nicht so einfach, weil die ja schon immer geglaubt haben. Weil sie schon immer gebetet haben. Vielleicht irgendwann mal so nebenbei gesagt haben, vergib mir meine Sünden oder komm in mein Leben hinein. Aber das ist ja bei weitem nicht immer eine Entscheidung für Jesus. Also man muss sich einmal klar für Jesus entscheiden, sonst ist man nicht auf dem schmalen Weg. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es Leute, die sagen, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, die Kommunion oder Firmung und ich gehöre zu einer Kirche. Meine Freunde, die Taufe macht uns nicht zu einem Christen. Jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Klares. Bei der Kindertaufe werden die meisten von Ihnen einverstanden sein. Jawohl, die Kindertaufe macht uns nicht zu einem Christen. Soll ich Ihnen sagen? Die Erwachsenentaufe macht uns auch nicht zu einem Christen. Wissen Sie, das ist manchmal die Dummheit, die manche Leute machen, die sagen, ja, ich habe mich nie wirklich so richtig bekehrt, ich weiß nicht so recht, also lasse ich mich taufen. Nein, man entscheidet sich zuerst für Jesus und dann lässt man sich taufen. Eine Frau eines Baptistenpastors hat gesagt, ich habe mich mit 16 taufen lassen, mit 20 habe ich mich bekehrt. Also die Taufe macht sie nicht zu einem Christen, sondern eine Entscheidung für Jesus macht sie zu einem Christen. Auch die Kirche macht sie nicht zu einem Christen, auch nicht die Freikirche. Die Bibelgemeinde macht sie nicht zu einem Christen. Die Mennoniten machen sie nicht zu einem Christen. Jemand Spaßvogel hat mal gesagt, wenn ich in einen McDonald's gehe, bin ich deswegen noch lange kein Hamburger. Wenn ich in eine Kirche oder Freikirche gehe, bin ich deswegen noch lange kein Christ. Sondern Christ wird man durch eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es Leute, die sagen, sie machen sich's ganz schön leicht. Sie sagen einfach, entscheide dich für Jesus, dann entscheidet man sich, zack, bumm, und dann kann man im gleichen Stil weiterleben. Nein, wer mich kennt, weiß, das sage ich sicher nicht. Erinnern Sie sich an den heutigen Morgen. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann verändert sich vieles in seinem Leben. Sein Leben wird neu und verändert. Und wenn Menschen mir sagen, ich bin auch mal nach vorne gegangen und ich habe auch mal so ein Gebet gesprochen, aber in meinem Leben hat sich nichts verändert, dann frage ich mich, ob es eine echte, wirkliche Bekehrung war, eine echte Wiedergeburt. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, was werden die anderen sagen? Stellen Sie sich einmal vor, ich würde mich heute Abend für Jesus entscheiden. Was sagen die anderen? Dazu möchte ich Ihnen zwei Dinge sagen. Das erste, die anderen werden mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht viel sagen. Wissen Sie, das ist auch hier so. Wir leben in einer total toleranten Zeit. Ich meine, man kann alles glauben. Ich kann sagen, ich bin Esoteriker, ich bin Buddhist, ich bin Atheist. Ich kann auch sagen, ich glaube an Jesus. Da werden die allermeisten Menschen sagen, ja, das ist ja interessant, jetzt bist du auch irgendwie Christ geworden. Verstehen Sie, die Angst, die wir manchmal davon haben, was werden die anderen sagen, ist viel, viel kleiner als die Realität. Aber da muss ich Ihnen noch etwas sagen. Ja, es ist möglich, dass Sie sich für Jesus entscheiden und Schwierigkeiten bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auf dieser Welt werden viele, viele Christen wegen ihres Glaubens verfolgt und sie sterben als Märtyrer. Und sie machen das, weil sie wissen, das Leben mit Jesus ist noch viel, viel wichtiger. Ich war in Mexiko. Ich habe in einer großen Halle gepredigt, man hat mir das nachher erzählt. Während ich gepredigt habe, kam ein Mann herein, holte seine Frau und seine Teenager-Töchter heraus. Draußen zückte er seine Pistole, richtete sie auf seine Frau und sagte, wenn du da wieder reingehst, erschieße ich dich oder mich. Und die Frau ist wieder hineingegangen und hat sich an diesem Abend für Jesus entschieden. Ich sage Ihnen, es wird sie niemand erschießen. Wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden in Deutschland. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ein bisschen die Nase rümpft und sagt, ach, jetzt bist du auch so ein frommer Mensch geworden oder irgend so. Mehr kann gar nicht passieren. Ich weiß gar nicht, warum man so Angst hat. Aber ich sage es Ihnen noch einmal, in den meisten Fällen ist die Angst wesentlich größer als dann die Realität. Sie werden diese Erfahrung vielleicht auch machen. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Dann gibt es Leute, die sagen, ich werde mich schon einmal für Jesus entscheiden, aber später. Ich möchte Ihnen nicht Angst machen, aber das ist ganz gefährlich. Ich sage Ihnen, wenn Sie alles wissen und Sie sagen, ich werde mich auch mal bekehren, aber später, das ist ganz, ganz gefährlich. Wer sagt Ihnen, dass Sie noch einmal eine Chance haben? Wer sagt Ihnen, dass Sie morgen Abend noch einmal hier sind? Wer sagt Ihnen, dass Sie die Nacht überleben? Ich erinnere mich in der Jugendarbeit, wir waren unterwegs, haben Leute eingeladen, es war Teestubenarbeit und dann kam ein Motorradfreak. Wir haben einen ganzen Abend lang über Jesus geredet und tatsächlich um 23 Uhr war er bereit, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Wir haben mit ihm gebetet, ist nach Hause gefahren und dann ist er nicht mehr gekommen. Wir haben das nicht verstanden, nach ein paar Tagen haben wir dorthin angerufen, seine Mutter war am Telefon. Und dann sagt sie, unser Sohn ist an diesem Abend nicht mehr nach Hause gekommen. Er ist tödlich verunfallt. Wissen Sie, wie froh wir waren, dass wir wussten, er hat sich noch für Jesus entschieden? Wissen Sie, wie dankbar die Mutter war, als wir ihr das gesagt haben? Stellen Sie sich einmal vor, er hätte diese Entscheidung nur um 24 Stunden hinausgezögert. Er wäre jetzt nicht im Himmel, sondern er wäre in der ewigen Nacht, in der ewigen Verdammnis, er wäre in der Hölle. Meine Freunde, es ist ganz, ganz gefährlich zu sagen, ich werde mich einmal bekehren, aber später. Doch die Menschen nahmen ihn nicht auf. Jetzt möchte ich Ihnen noch einmal diese Zeichnung zeigen. Und ich möchte Sie jetzt bitten, wirklich alle, machen Sie mal ein Kreuz, wo Sie stehen, in Ihren Gedanken. Machen Sie mal in Gedanken ein Kreuz. Wo stehen Sie? Auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg? Und jetzt sage ich Ihnen etwas, wenn Sie jetzt unsicher sind, wenn Sie sagen, ich weiß nicht recht, wo ich stehe, dann stehen Sie mit größter Wahrscheinlichkeit auf dem breiten Weg. Weil wenn Sie auf dem schmalen Weg wären, dann wüssten Sie das ganz genau. Sie wüssten um Ihre Entscheidung für Jesus und Sie wüssten, wie Sie Jesus erleben und wie Sie ihn erfahren. Und Sie würden viele Dinge von ihm, mit ihm erlebt haben, wenn Sie auf dem schmalen Weg sind. Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie jetzt wissen, ich bin auf dem breiten Weg oder wenn Sie unsicher sind, dann treffen Sie heute Abend eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Ich werde Ihnen jetzt wieder eine Gelegenheit geben, werden es gleich machen, wie auch heute Morgen. Ich werde beten, dann werden wir dieses Lied miteinander singen. Ich komme zum Kreuz. Zwei Mitarbeiter werden hier zur Bühne kommen und dann lade ich Sie ein, kommen Sie nach vorne, wenn Sie sich für Jesus entscheiden wollen. Und bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie ich symbolisch hier nach vorne komme, komme ich in Wirklichkeit zu Jesus Christus, den ich ja nicht sehe. Sie fragen jetzt vielleicht, warum soll ich nach vorne kommen? Warum dieses Bekenntnis? Ich sage Ihnen, Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und meine Freunde, das müsste eigentlich bereits reichen. Wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann erwartet er das von uns, wir müssten es eigentlich tun. Und ich möchte Sie darum ermutigen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden wollen, kommen Sie nach vorne. Kommen Sie auch nach vorne, wenn Sie sich vielleicht heute Morgen oder gestern Abend zu Hause bekehrt haben. Oder irgendwann einmal ganz allein, einfach so eine Herzentscheidung, aber Sie haben das noch nie jemandem gesagt, dann bringen Sie das heute zum Ausdruck, kommen Sie hierher und sagen Sie damit, jawohl, ich öffne mein Leben Jesus, ich möchte, dass er in mein Leben hineinkommt, ich möchte auf den schmalen Weg kommen und mit ihm leben. An den Übertragungsorten wird jetzt dann ein Mitarbeiter nach vorne gehen. Und dann dürfen Sie auch dort, wo Sie sind, einfach nach vorne gehen zu diesem Mitarbeiter und ihm damit ausdrücken vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Warum ist dieses Bekenntnis so wichtig? Schauen Sie, wir leben in der Postmoderne. Und die Postmoderne ist bekannt als Uneindeutigkeit. Wir sagen in der Schweiz Wischiwaschi. Und so leben wir oft so uneindeutig, aber bei Jesus gibt es nur Eindeutigkeit. Und ein solches Bekenntnis kann eine große Hilfe sein, zu dieser Eindeutigkeit zu kommen. Ich fange ein Leben mit Jesus an. Mit denen, die nach vorne kommen, werden wir wieder in diesen Raum gehen, er ist angeschrieben mit Seelsorge. Ich werde dort Ihnen noch etwas sagen, einfach zur Ermutigung, eine Bibelstelle vorlesen. Und dann helfen wir Ihnen zu einem guten Gespräch und bitte, Sie müssen keine Angst haben. Mama, wir haben ein bisschen Angst. Ja, was passiert denn dort? Wir werden Sie nicht in Verlegenheit bringen, keine peinlichen, dummen Fragen stellen, sondern wir möchten Ihnen helfen. Ihre Fragen beantworten, Ihnen anhand der Bibel erklären, wie man sich für Jesus entscheidet und dann mit Ihnen beten. Und Sie können diese Entscheidung, die wichtigste Entscheidung Ihres Lebens, heute mit Jesus festmachen. Wir schenken Ihnen noch ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. In den Übertragungsorten wird man Ihnen anschließend dann sagen, wie es weitergeht. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich noch ein Wort an die Christen unter uns richten. Also an Menschen, die auf dem schmalen Weg sind. Vielleicht sagen Sie, jawohl, ich habe mich klar für Jesus entschieden, ich kann meine Bekehrung erzählen, ich weiß genau, wie das war und ich weiß, ich bin auf dem schmalen Weg. Aber vielleicht sagen Sie, Ich habe immer wieder den Eindruck, zwischen mir und Gott ist wie eine unsichtbare Mauer. Irgendwie ist der Zugang zu Gott ein Stück verstopft. Vielleicht wissen Sie sehr konkret, woran es liegt. Vielleicht wissen Sie es auch nicht. Vielleicht tolerieren Sie Sünde in Ihrem Leben. Vielleicht ist es eine Lieblingssünde. Sie wissen ganz genau, es ist falsch. Vielleicht ist es auch eine Sache, gegen die Sie jahrelang gekämpft haben, aber Sie haben keinen Sieg bekommen und irgendwann haben Sie resigniert, haben gesagt, okay, dann lebe ich halt so. Sie sind natürlich froh, dass es niemand weiß, weder in der Gemeinde noch bei Ihnen zu Hause, aber Sie merken, es steht zwischen Gott und Ihnen. Vielleicht ist Jesus in Ihrem Leben nicht an erster Stelle, an zweiter, an dritter oder vierter Stelle. Vielleicht lesen Sie kaum die Bibel. Sie machen keine regelmäßige stille Zeit. Sie beten relativ kurz und wenig. Hören Sie mal, wenn das so ist, sagen Sie, ja, nicht Jesus ist das Wichtigste in meinem Leben. Weil dann würde Ihr Leben völlig anders aussehen. Vielleicht haben Sie die erste Liebe zu Jesus verloren. Sie wissen, Jesus sagt an einem Ort, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann fordert er die Christen auf, kehre um. Und dann droht er sogar ein bisschen, er sagt, wenn du nicht umkehrst, werde ich dich vom Leuchter stoßen. Und vielleicht ist das Ihre Situation, da ist etwas zwischen Gott und Ihnen, dann kommen Sie neu zu Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang, eine Erneuerung. Sagen Sie, Herr Jesus, es fällt mir unglaublich schwer. Ich bin jetzt so und so lang schon mit Jesus, mit dir unterwegs. Aber ich muss dir zugeben, ich bin lau geworden, ich bin eingeschlafen. Meine Beziehung zu dir ist vieles einfach Tradition. Man geht noch in die Gottesdienste, aber sonst ist wenig Leben und Dynamik drin. Ich bitte dich um Vergebung dafür. Und ich bitte dich, dass du neu in die Mitte meines Lebens kommst, dass du auf den Thron in mein Leben kommst. Mein Leben soll dir ganz gehören. Und dann wird Jesus, schauen Sie, die Mauer niederreißen. Und sie haben wieder Zugang zum lebendigen Gott. Und ihr Christsein ist richtig dynamisch. Und wenn das Ihre Situation ist, dann bitte ich Sie, kommen Sie auch nach vorne. Machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. Eine Erneuerung, wie Sie sagen. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Lassen Sie es nicht stehen. Und jetzt denken Sie, ja, was sagen die anderen? Lassen Sie die denken. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Vielleicht müssen die ja auch kommen. Nein, seien Sie mutig. Es geht um Sie und um Jesus Christus. Also ich lade auch die Christen ein zu einer ganz klaren Neuhingabe an Jesus. Ich wünsche Ihnen ein mutiges Herz. Ich möchte, bevor wir das Lied singen, für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann auch bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir immer wieder aufs Neue, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass wir so Frieden bekommen können, vom breiten Weg auf den schmalen Weg hinüberwechseln. Du hast alles gemacht, du erwartest von uns nur, dass wir unser Leben dir anvertrauen. Und jetzt bitte ich dich für alle diejenigen, Herr Jesus, die diese Entscheidung für dich noch nicht klar getroffen haben, gib ihnen Mut, es heute Abend zu tun. Bitte ich für Kinder, für Teenager, Jugendliche, für Erwachsene, für Jüngere, Ältere und auch alte Menschen, gib ihnen wirklich Mut. Und ich bitte dich auch für die Christen, die zwar auf dem schmalen Weg sind, aber die merken, dass sie müde geworden sind, dass sie lau geworden sind, dass da wie eine unsichtbare Mauer ist, gib ihnen Mut, sich dir neu zuzuwenden, sodass du dieses Hindernis, das zwischen ihnen und dir ist, wegnehmen kannst. Bitte ich auch jetzt, bestätige dein Wort, bitte rede noch einmal zu jedem persönlich, geh durch die Reihen und zeig jedem, was jetzt wirklich dran ist. Und dann gib Mut zu konkreten Schritten. Und wenn es heute Abend zu Gesprächen kommt, dann bitte ich dich, dass du uns viel Liebe und Einfühlungsvermögen gibst, dass wir Menschen dort helfen können, wo sie sind, Menschen froh nach Hause gehen. Hab ganz herzlichen Dank. Amen.